Das Thema heute Morgen, alles hat seinen Preis. Stell dir vor, es klingelt an deiner Haustür, du machst auf und da steht jemand, den du kennst und der sagt, hör mal, du bist doch Christ, du gehst doch zu einer Gemeinde. Was hat denn das jetzt mit Jesus Christus und mit Gott eigentlich so auf sich? Erklär mir das mal. Ich habe keine Ahnung, ich würde da gerne ein bisschen tiefer einsteigen in die Materie. Bitte lass mich wissen, was das mit diesem Glauben auf sich hat. Kannst du das vorstellen? In 53 Jahren ist mir das nie passiert. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dir genau das passiert, ist auch rechtschaffen unwahrscheinlich. Und trotzdem ist genau das letzten Endes dem Herrn Jesus und seinen Jüngern passiert. Und über diesen Text möchte ich heute mit uns nachdenken. Er steht in Johannes 12 und ich lese uns den ersten Teil des Predigttextes aus Johannes 12, die Verse 20 bis 22. Ich habe es überschrieben mit hinter dem Herrn Jesus her. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen, Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Andreas und Philippus sagen es Jesus. Es ist Passafest in Jerusalem. Es sind viele, viele Menschen in der Stadt. Sie kommen, um im Tempel anzubeten. Und hier im Text ist unter anderem auch von einigen Griechen die Rede. Das waren wahrscheinlich sogenannte Gottesfürchtige. Das waren Menschen, die an den Gott Israels glaubten, die eine Beziehung zum Judentum hatten, die aber nicht zum Judentum übergetreten war. Wenn sie übergetreten wären, wird man sie Proselyten nennen, das waren sie aber nicht. Es waren sogenannte Gottesfürchtige. Wo die jetzt exakt herkamen, kann man gar nicht so genau sagen, denn man bezeichnete alle Menschen, die nach griechischer Kultur lebten und auch die griechische Sprache beherrschten, als Griechen. Also diese Menschen könnten durchaus auch aus Syrien oder so gewesen sein. Tatsache ist, sie sprachen höchstwahrscheinlich Griechisch und sie lebten nach griechischer Kultur. Und sie wollten jetzt eben gerne am Passafest teilnehmen. Das war auch für Nichtjuden möglich, allerdings durften die nicht ins Innere des Tempels hinein, sie durften nur in den Vorhof der Heiden. Sie hatten die Möglichkeit, dort Gelübdeopfer darzubringen, freiwillige Opfer, aber das Teilnehmen am Passafest, also an dem gemeinsamen Essen des Judentums zum Abschluss, durften sie nicht teilnehmen. Und dadurch, dass diese Griechen auf dem Vorhof der Heiden waren, konnten sie auch dem Philippus begegnen. Ich möchte euch das kurz zeigen. Jetzt macht es das Ding hier nicht. Also, das Weiße hier, das ist der Vorhof der Heiden. Da durften alle hin, auch Frauen, Männer, alles, auch was nicht jüdisch war. Und in diesen Hallen hier, da ist unter anderem auch die Halle Salomos. Und das ist eine der Hallen, wo der Herr Jesus regelmäßig lehrte. Nur, dass man mal so eine Vorstellung hat. Deswegen, weil der Herr Jesus daneben lehrte, waren diese Heiden auch jetzt da auf diesem Vorhof der Heiden und konnten da natürlich dann dem Philippus begegnen. Dass auch Heiden zu Gott kommen, war eigentlich etwas, was schon im Alten Testament bekannt war. Da heißt es vom Salomo, auch wenn ein Fremder, der nicht von deinem Volk Israel ist, aus fernem Lande kommt, um deines Namens willen, denn sie werden hören von deinem großen Namen und von deiner mächtigen Hand und von deinem ausgestreckten Arm. Wenn er kommt, um zu diesem Haus hin zu beten, so wollest du hören im Himmel an dem Ort, wo du wohnst, und alles tun, worum der Fremde dich anruft, auf dass alle Völker auf Erden deinen Namen erkennen, damit auch sie dich fürchten wie dein Volk Israel, und dass sie inne werden, dass dein Name über diesem Haus genannt ist, das ich gebaut habe. Das ist aus dem Gebet des Salomo, als der seinen Tempel einweiht. Und diese Griechen nun wenden sich an Philippus. Wahrscheinlich haben sie seinen Namen irgendwo gehört, es ist ein griechischer Name und darum haben sie wahrscheinlich auch die Hoffnung, dass ein Grieche ihnen vielleicht irgendwie freundlicher begegnen wird und ihr Anliegen ernst nehmen wird als ein Jude. Dieser Philippus war gebürtig aus Bethsaida und die Stadt Bethsaida und überhaupt ganz Galiläa, in dem Landstrich lag Bethsaida, ist dafür bekannt, dass sie unglaublich stark von der griechischen Kultur geprägt waren, aber eben auch griechisch sprachen. Wir können also davon ausgehen, dass der Philippus nicht nur Aramäisch sprach, was er als Jude wahrscheinlich so im Alltag sprach, sondern auch fließend Griechisch, weil er eben in einer Kultur aufgewachsen war, in der das Griechische mehr oder weniger zum Leben dazugehörte. Die Griechen äußern jetzt den Wunsch, dass sie den Herrn Jesus sehen wollen. Und es ist klar, es geht ihnen nicht nur darum, den Herrn Jesus mit ihren Augen zu sehen und wahrzunehmen, sondern es meint natürlich mehr, sie wollen ihn kennenlernen. Und sie tragen diese Bitte um eine Audienz bei diesem Jesus so vor, dass der Philippus geehrt wird. Sie nennen ihn Herr. Sie sagen nicht einfach, du Philippus, kannst du uns ein Date mit dem Herrn Jesus klar machen, sondern sie nennen ihn Herr, sie sprechen ihn an, als hätte er schon irgendeine gehobene Funktion im Reich dieses Messias-Königs. Das bedeutet jetzt also, dass der Name des Herrn Jesus über Israel hinaus bekannt geworden war. Man hatte von ihm gehört, man hatte von ihm erfahren, er hatte einen gewissen Ruf erlangt mittlerweile. Und das ist natürlich nicht unerstaunlich, denn wir dürfen nicht vergessen, dass die sozialen Medien noch nicht erfunden waren. Ich sage mal, du kannst heute ein Bild aufnehmen und das kannst du via Internet in Sekundenschnelle ans andere Ende der Welt senden. Und es gab auch damals keine übergeordneten Tageszeitungen, wo man sich hätte informieren können. Es war einfach, dass der Herr Jesus bekannt geworden war. Sein Name hatte mittlerweile sich rumgesprochen. Und der Philippus nimmt jetzt diesen Wunsch dieser Männer auf, aber er geht eben nicht gleich zu dem Herrn Jesus. Und die Frage ist, warum? Wahrscheinlich liegt es darin begründet, dass der Herr Jesus kurz vorher zu ihm und den anderen Jüngern gesagt hatte, dass die Jünger mit dem Evangelium nicht zu den Heiden gehen sollten. Jetzt kamen aber gerade hier Heiden an, deswegen war dem Philippus seine Überlegung vielleicht, Menschenskinder, damit gehe ich nicht sofort zum Herrn Jesus, ich gehe erstmal zum Andreas und rede mal mit dem. Warum zum Andreas? In Johannes 1,44 heißt es, Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und des Petrus. Das heißt, der Philippus und der Andreas, die kannten sich. Man darf sich jetzt eins vorstellen, Bethsaida war ja keine Millionenstadt, das war ein kleineres Nest und die sind sich mit Sicherheit mehr als nur einmal da über den Weg gelaufen. Dazu kommt, Philippus und Andreas waren mit die beiden ersten Jünger des Herrn Jesus damals am See Genezareth. Es war ja schließlich der Andreas, der erst seinen Bruder Petrus zum Herrn Jesus gebracht hat und nicht umgekehrt. Dann spielen beide, Philippus und Andreas, eine übergeordnete Rolle, wo sie namentlich genannt werden, im Rahmen der Speisung der 5000 und in allen Apostellisten werden die auch immer nacheinander genannt. Und das lässt darauf schließen, dass da einfach eine enge Bindung zwischen diesen beiden Menschen war. Menschen suchen den Herrn Jesus. Das ist eigentlich was ganz Wunderbares, ne? Die Frage ist, wie sieht denn das mit dir aus? Viele von euch, weiß ich, sind schon seit Jahrzehnten Christen. Ihr kennt den Herrn Jesus, ihr habt eine Beziehung zu ihm. Das ist auch gut so. Aber es stellt sich doch immer wieder, denke ich, einmal die Frage, und das ist eine Frage, die für uns wichtig ist, wie war eigentlich der Herr Jesus so? Wie war der denn als Mensch so? Und ich möchte uns drei Eigenschaften des Herrn Jesus nennen, die gerade im Blick auf uns eine echte Bedeutung haben. Die erste Eigenschaft des Herrn Jesus, und die ist herausragend, ist die, dass er Gott vollkommen gehorsam war. Der Herr Jesus war Gott vollkommen gehorsam. Das heißt hier in Jesaja 50, Vers 4, Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Der Herr Jesus war bereit, den Willen Gottes des Vaters zu tun, und zwar ohne Diskussion. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Bei uns zu Hause damals war das so, wir waren zwei Jungs im Haus und gerade gegenüber wohnte auch ein Ehepaar, die hatten auch drei Kinder. Und dann gab es Situationen, wo meine Eltern sagten, guck mal, der Kai und die Steffi machen das auch, dann kannst du das doch auch machen. Gut, dann haben wir aber angefangen, meinem Bruder nicht zu diskutieren, haben gesagt, wieso sollen wir das machen, wenn die das machen? Es gab aber auch andere Situationen, dann sagten meine Eltern, Menschenskinder, der Kai und die Steffi machen sowas nicht. Und wir haben gesagt, ja, aber wir können es doch trotzdem machen. Nein, das durften wir dann nicht. Das wurde von meinen Eltern so ausgelegt, wie es der Situation angemessen war. Und das System funktioniert. Das haben meine Frau und ich nämlich auch gemacht. Das hat sich bewährt einfach. Tatsache ist, der Herr Jesus diskutiert nicht. Wenn wir einen Auftrag bekommen, wo wir sagen, da bin ich nicht mit einverstanden, das möchte ich eigentlich nicht, dann sind wir in der Regel bereit zu diskutieren und zu sagen, warum denn, muss das denn sein? Bei dem Herrn Jesus passiert es nicht. Der ist einfach Gott gehorsam. Er macht's. Er macht, was der Vater ihm aufträgt. Das Zweite, genauso wichtig im Blick auf uns, seine Barmherzigkeit. Und als Jesus von dort weiterging, heißt es, folgten ihm zwei Blinde, die schrien, du Sohn Davids, erbarme dich unser. Als er aber ins Haus kam, traten die Blinden zu ihm und Jesus sprach zu ihnen, glaubt ihr, dass ich das tun kann? Da sprachen sie zu ihm, ja, Herr. Da berührte ihre Augen und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Und ihre Augen wurden geöffnet. Das steht in Matthäus 9. Der Herr Jesus erbarmt sich dieser Menschen. Er hätte das nicht gemusst. Er hätte auch sagen können, ich heile nicht jeden und ich will euch jetzt nicht heilen, das passt mir jetzt einfach nicht in Kram. Er war barmherzig. Er hat sich der Menschen angenommen. Und diese Barmherzigkeit ist auch der Grund, warum wir letzten Endes zu ihm kommen können und er für uns gestorben ist. Warum? Weil er barmherzig ist. Ich glaube, Barmherzigkeit ist nicht unbedingt eine Wesensart, die bei den Menschen sehr weit verbreitet ist. Barmherzigkeit gegenüber meiner Familie, Barmherzigkeit gegenüber von Freunden, das lässt sich noch an. Aber darüber hinaus fällt mir das schon deutlich schwerer, barmherzig zu sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Barmherzigkeit ist manchmal echtes Brett, was gebohrt werden will. Und manchmal gibt es Situationen in meinem Leben, da sage ich, ich habe jetzt überhaupt keine Lust, barmherzig zu sein, weil ich enttäuscht bin, verärgert bin und sauer bin. Wollt ihr immer barmherzig sein? Beantwortet euch die Frage selbst. Genauso wichtig, der Herr Jesus war sanftmütig und von Herzen demütig. Ganz bekannte Stelle, Matthäus 11, 29. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das mit der Güte, mit dem Gutes tun, ist auch so eine Sache. Manchmal geht es mir da bei dem Apostel Paulus, der sagt auch, das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht, aber das Böse, das ich nicht tun will, genau das mache ich. Ich glaube, das geht uns allen so. Wir sind aufgefordert, einander Gutes zu tun, aber es gibt Momente, da hast du überhaupt keine Lust, jemand Gutes zu tun. Oder da geht es vielleicht selbst schlecht und sagst, ich muss mich um mich kümmern, nicht um andere. Ich kann jetzt anderen nichts Gutes tun. Und trotzdem sagt der Herr Jesus ganz klar, weil ich gütig bin, solltet ihr auch gütig sein. Es heißt in Matthäus 5, 48, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie auch euer Vater im Himmel vollkommen ist. Der Herr Jesus besitzt vollkommen alle Eigenschaften Gottes. Und Gott und der Herr Jesus sind beide vollständig, also vollkommen. Es gibt keine Eigenschaft, die sie nicht haben. Es ist auch nicht so, dass man sagen könnte, der eine hat eine Eigenschaft mehr als der andere. Man kann nicht sagen, der Herr Jesus ist der Treue und Gott ist auch treu, aber nicht ganz so treu wie der Herr Jesus oder umgekehrt. Beide sind vollkommen, vollkommen treu, vollkommen liebevoll, vollkommen gütig. Man könnte im Prinzip sagen, der Herr Jesus ist der, der Galater 5, 22, 23 wirklich vollständig gelebt hat. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut oder Keuschheit. Und dem sind wir aufgefordert nachzustreben. Jetzt ist uns aber allen vollständig klar, dass wir wahrscheinlich nicht in der Lage sind, das in Perfektion zu leben. Ich bin nicht immer liebevoll, freundlich, gütig, treu und sanftmütig. Und ihr seid es auch nicht. Und das ist auch normal, dass wir als Menschen so nicht sind. Aber trotzdem kann doch nur der Herr Jesus unser Bezugspunkt sein. An wem soll ich mich orientieren, wenn nicht an dem Herrn Jesus? Wenn wir uns an Menschen orientieren und sagen, ich möchte gerne so treu sein wie XY, dann überfordere ich diese Menschen. Weil dieser treue XY, es kann sein, dass der treu ist, aber möglicherweise ist er auch gleichzeitig ein fürchterlicher Geizkragen. Das kann ja zusammenpassen. Und dann ist er da kein gutes Vorbild mehr. Und deswegen kann unser Orientierungspunkt immer nur der Herr Jesus sein. Der Anspruch des Vollkommenen, was anderes funktioniert nicht beim Christsein. Die Frage ist jetzt, ist es auch dein Ziel, dem Herrn Jesus immer ähnlicher werden zu wollen? Nochmal, es ist klar, wir schaffen das nicht in Perfektion. Aber das Problem ist, dass wir Menschen manchmal so ticken, dass wir sagen, naja, ich versuche einfach so wenig Fehler wie möglich zu machen und darüber hinaus gucke ich, dass ich irgendwie durchkomme. Und trotzdem ist der Anspruch des Herrn Jesus der, ihr sollt vollkommen sein, wie auch euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das Anstreben, das ist das Wesentliche. Nicht auf halber Strecke sagen, packe ich eh nicht, also lasse ich es lieber ganz sein. Das wäre der falsche Weg. Und ich möchte noch ein kurzes Beispiel dazu bringen. Stell dir vor, du wanderst irgendwo im tiefen Schnee. Aber da geht noch jemand vor dir her. Wie kommst du am leichtesten voran? Na gut, das ist klar. Ich trete in die Fußstapfen dessen, der vor mir gegangen ist, dann muss ich den Schnee nicht mehr runtertreten, dann komme ich leichter vom Fleck. Und genau das ist das, was uns die Bibel auch im Blick auf den Herrn Jesus rät, seinen Fußstapfen nachfolgen. Nicht auf eigenen Wegen gehen, sondern einfach hinter ihm hergehen. Weil er sozusagen den Weg schon ausgetreten hat, dass wir auf diesem Weg nachkommen können. Hinter dem Herrn Jesus her, das sollte hier unser Motto sein. Und ich komme noch zum zweiten Punkt, Johannes 12, 23 bis 26. Ich habe es überschrieben mit schwierige Entscheidungen. Jesus aber antwortete und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Der Herr Jesus spricht hier zunächst von einer Stunde, die kommen soll. Und wenn von einer bestimmten Stunde in der Bibel die Rede ist, dann meint es im Regelfall, dass Gott eine bestimmte Stunde festgesetzt hat. Und hier ist es die Stunde, wo das Leiden und Sterben des Herrn Jesus beginnen wird. Und der Herr Jesus bezeichnet sich hier auch als der Menschensohn. Und das ist eine alttestamentliche Bezeichnung aus Daniel 7, Vers 13, wo der Messias, wo der Sohn Gottes mit diesem Prädikat ausgestattet wird. Und damit sagt der Herr Jesus, ich bin Gottes Sohn, ich bin der Messias. Und dieser Menschensohn soll jetzt verherrlicht werden. Was bedeutet das, verherrlicht werden? Zunächst mal bedeutet das erstens, dass der Herr Jesus am Kreuz sterben wird. Das bedeutet Verherrlichung, steht auch in Johannes 3, Vers 14 nachzulesen. Und es bedeutet als zweites, dass der Herr Jesus die Herrlichkeit, die er bei Gott, dem Vater im Himmel hatte, bevor er auf diese Erde kam, wieder einnehmen wird. Das lesen wir auch in Jesaja 52, 13, da heißt es, sieh, mein Diener wird Erfolg haben, er wird emporsteigen. Und die Septuaginta, also die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, übersetzt jetzt hier mit erhöht werden wörtlich. Er wird hoch erhoben und sehr erhaben sein. Und weil diese ganze Konstruktion hier im Passiv steht, bedeutet das, dass Gott handelt. Gott wird handeln an und mit dem Herrn Jesus. Das heißt, der Herr Jesus gibt uns hier in diesem Textabschnitt einiges Wichtige mit. Und er schickt diese Griechen und im Prinzip auch seine Jünger mit einer Denksportaufgabe nach Hause, nämlich mit der Frage, denk mal über dein Leben nach. Der Herr Jesus macht hier etwas eigentlich Ungewöhnliches. Da kommen Menschen zu dem Herrn Jesus und man würde doch eigentlich erwarten, dass der jetzt sagen muss, wenn die jetzt zu mir kommen, dann muss ich Werbung für mich machen. Ich muss denen zeigen, wie dolle das ist, wenn die mit mir leben. Das muss ich denen jetzt erstmal breit ausführen, erstmal alle Vorteile nennen. Kein Verkäufer geht hin und sagt, pass mal auf, das Gerät, das du kaufen willst, also das und das und das kannst alles nicht, aber sonst ist es ganz okay. So verkaufst du logischerweise nichts. Aber der Herr Jesus will nicht verkaufen. Wir Christen neigen dazu, oder andersrum. Wenn wir von unserem Glauben reden, dann ist uns allen vollkommen bewusst, dass das Beste ist, was uns in unserem Leben passieren konnte. Glaube an den Herrn Jesus, weil nur das allein dir ewiges Leben im Himmel beschert. Aber dann geht's weiter. Wenn du dein Christsein ernst nehmen willst, dann ist das manchmal richtig schwer. Christsein ist manchmal richtig schwer. Mir fällt das manchmal richtig schwer, liebevoll und freundlich zu sein. Manchmal habe ich richtige Probleme mit dem Thema Geduld. Da bin ich alles, aber nicht geduldig. Manchmal bin ich stinksauer. Und es stört mich überhaupt nicht, dass andere Menschen merken, dass ich stinksauer bin. Die sollen das sogar merken, damit sie merken, dass ich nicht einverstanden bin mit ihrem Tun oder Lassen, je nachdem. Glücklicherweise ist das bei euch ja nicht so. Aber ich bin so gestrickt. Manchmal dürfen Menschen merken, dass ich nicht einverstanden bin und sie sollen es auch merken. Christsein ist manchmal richtig schwer. Oder ein anderes Beispiel. Du bist in einer Situation und du merkst, jetzt muss ich Zeuge für den Herrn Jesus sein. Jetzt muss ich was von ihm sagen. Jetzt ist meine große Stunde. Und was passiert? Menschenskinder, also es ist doch noch ziemlich frisch draußen. Ich habe die Winterjacke nochmal angelassen. Für die Übergangsjacke ist doch noch ein bisschen frisch. Hast du letzte Woche Fußball gesehen? Deutschland, Italien, 3:3. Und dein Zeugnis für den Herrn Jesus? Herr, pass auf, das mache ich nächstes Mal. Diesmal hat es nicht so gepasst, aber nächstes Mal mit Sicherheit. Christsein ist manchmal schwer. Sonst würdest du doch den ganzen Tag rumlaufen und vom Herrn Jesus reden, aber das machst du doch nicht. Versteht ihr das? Christsein ist manchmal schwer. Wir haben manchmal Angst, den Mund aufzumachen. Das ist einfach so. Und dann geht der Herr Jesus weiter. Er sagt, das Weizenkorn, das auf die Erde fällt, das muss sterben. Wenn es nicht stürbe, bleibt es alleine. Und dieser Satz ist viel gewichtiger, als man auf den ersten Moment meinen mag. Der Satz, dann bleibt es alleine, ist interessant, weil es macht deutlich, der Herr Jesus hätte nicht sterben müssen für die Menschen. Er hätte auch allein bleiben gekonnt. Aber weil er gehorsam war gegenüber dem Vater, ist er für die Menschen gestorben. Das Alleinebleiben ist die Option, was dem gegenübersteht. Und dann sagt der Herr Jesus, wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Für Leben steht hier das Wort Psyche. Das könnte man also auch mit Seele übersetzen. Und damit wäre gesagt, wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird seine Seele zum ewigen Leben bewahren. Und damit stellt sich die Frage, welches Leben ist eigentlich wichtiger? Das irdische Leben hier auf dieser Welt oder das ewige Leben? Vielleicht ist wichtig anzumerken, dass im jüdischen Sprachgebrauch die Begriffe lieben und hassen keine Gefühle ausdrücken, sondern was ganz anderes. Man liebt, was man erwählt, und man hasst, was man ablehnt. Tatsache ist ja, wir Christen sind ein Teil dieser Welt. Wir leben in dieser Welt und wir sind den Gegebenheiten dieser Welt untergeordnet. Wir brauchen zum Beispiel Geld, damit wir leben können. Wir brauchen ein Dach über dem Kopf, wir müssen Essen und Trinken kaufen. Das ist alles vollkommen ganz normal. Wir sind ein Teil dieser Welt. Und das hat der Herr Jesus auch ganz bewusst so gelassen. Wenn wir das hohepriesterliche Gebet nehmen, da betet der Herr Jesus in Johannes 17, 15, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Das heißt, auch wir Christen sind Teil dieser Welt. Und da ist aber die Frage, worauf richte ich mein Leben aus? Ist es nur auf das Leben auf dieser Erde hin ausgerichtet oder sehe ich es von der Ewigkeit her? Und der Helmut Schneider, manche von euch werden den kennen, Helmut Schneider hat mal gesagt, man muss das Leben vom Ziel her denken. Und das Ziel ist das ewige Leben im Himmel. Wenn ich mein Leben vom Ziel her sehe, wo ich hin will, dann wird sich dementsprechend alles das, was davor ist, dem einen Ziel unterordnen, weil ich ja dieses Ziel erreichen will. Tatsache ist, bei dem, was der Herr Jesus hier sagt, ist dieser Standpunkt, ich will mein eigenes Leben leben, ich will tun, was ich will, ist dann mehr oder weniger ausgeschaltet. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat, für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, das ihr nachfolgen sollt. Seinen Fußstapfen. 1. Petrus 2. Wenn jemand mir dienen will, soll er mir nachfolgen. Das zweimalige mir in diesem Satz ist betont. Und damit will der Herr Jesus sagen, bei mir ist alles anders. Bei mir geht es nicht darum, große Siege zu feiern. Sondern bei mir geht es auch darum, dass du mir nachfolgst. Selbst ins Leiden nachfolgst. Der Herr Jesus sagt, und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren, und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es behalten. Markus 8, 34, 35. Wenn der Herr Jesus diese Sätze hier sagt, dann sagt er sie nicht, um Menschen abzuschrecken. Aber er möchte sie eben auch über die Kosten nicht im Unklaren lassen. Und aus diesem Grund nennt der Herr Jesus auch gleich die Verheißung mit, was wartet denn auf den, der ihm nachfolgt? Er sagt, und wo ich bin, da soll er, mein Diener, auch sein. Und wenn mir jemand dient, wird der Vater ihn ehren. Wo ist der Herr Jesus jetzt? Der ist im Himmel, bei Gott. Das heißt also, die, die ihm nachfolgen, sollen auch mal bei ihm im Himmel, bei Gott sein. Und jetzt kommt noch ein ganz interessantes Wort. Nämlich, es heißt hier, es geht um das Wort ehren. Den wird der Vater ehren. Was meint das eigentlich? Bedeutet das, wir kommen in den Himmel und du wirst gesagt, du hast 475 Mal Jungscha gehalten, du kriegst die silberne Jungscha-Ehrenspange. Herzlichen Glückwunsch. Hättest du es 500 Mal geschafft, hättest du Gold gekriegt. Nee, das ist nicht gemeint. Ehren bei Gott bedeutet das ganz anderes. Ehren bei Gott bedeutet Rettung im Gericht. Dass wir die Möglichkeit haben, dass Gott uns insofern ehrt, dass er sagt, ich akzeptiere das Opfer meines Sohnes für deine Schuld und damit darfst du zu mir in den Himmel kommen. Das meint Ehre bei Gott. Es hat nichts mit Medaillen, Trophäen, Gold und Edelstein zu tun. Es hat damit zu tun, dass Gott jedem, der ihm glaubt und an seinen Sohn glaubt, das ewige Leben schenkt. In Römer 2, 6 und 7 steht, der einem jeden geben wird nach seinen Werken, ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben. Und was der Herr Jesus damit aber indirekt eben auch ausdrückt, ist eben die Tatsache, dass er sagt, wenn dein irdisches Leben dein Alles ist, wenn du nur darauf schaust, dass du irgendwie in diesem Leben glücklich zurechtkommst. Dann kann es darüber sogar passieren, dass du das ewige Leben verlierst, weil du dich auf die falsche Sache konzentrierst. Der Jesus macht aber auch deutlich, wenn du bereit bist, in meinen Fußspuren nachzulaufen, mein Leben, soweit du das kannst, nachzuleben, wenn du dich in andere Menschen investierst, wenn du ihnen Gutes tust, wenn du das tust und mein Leben versuchst nachzuleben, dann bewahrst du dir dazu das ewige Leben. Aber die Kontrolle, dein Egoismus, dass du sagst, ich mach, was ich will, das musst du hier aufgeben bei mir. Ihr Lieben, Nachfolge kostet Hingabe. Es ist nicht umsonst. Nachfolge kostet dich Hingabe. Und die Frage ist, bist du bereit, diesen Preis zu bezahlen? Ich würde im Blick auf mein Leben sagen, dass ich grundsätzlich bereit bin, diesen Preis zu bezahlen. Andererseits, wenn ich mir bewusst werde, dass es vielleicht bedeutet, auch um Jesu Willen zu leiden, dann bin ich mir da nicht mehr so sicher, dass ich da ein volles und freies Ja zu habe. Hast du das? Ich möchte nämlich nicht leiden. Ich möchte nicht leiden um Jesu Willen. Ich möchte auch nicht leiden um andere Menschen Willen. Ich will nicht leiden. Leiden ist nicht toll. Wer freut sich schon über Leiden? Keiner doch eigentlich. Ich will nicht leiden. Im Gegenteil, ich hätte sogar Angst davor, um Jesu Willen zu leiden. Und ich stelle mir durchaus die Frage, wie hätte ich eigentlich im Dritten Reich reagiert? Hätte ich mit den Wölfen geheult oder hätte ich den Mund aufgemacht? Ich weiß es nicht. Darauf wetten würde ich nicht. Und darum ist diese Frage für jeden von uns wirklich ernsthaft zu stellen. Bin ich bereit, auch die Kosten zu bezahlen, die es mich kostet, Christ zu sein? Was darf mich Christsein kosten an Zeit? Was darf es mich kosten an Einsatz? Was darf es mich kosten an Geld? Und was ist, wenn Verfolgung kommt? Und es muss ja nicht gleich ums Leben gehen. Das kann ja schon damit anfangen, dass du plötzlich in deiner Firma oder mit den Menschen, mit denen du zu tun hast, ausgegrenzt wird, wenn die spannen, was du für einer bist. Oder eine natürlich. Vielleicht lädt man dich hier und da nicht mehr zum Kaffeetrinken ein, weil man sagt, nee, mit den Frommen will ich gar nicht. Das kann ja eben auch passieren, da fängt Verfolgung an. Und es ist die Frage für uns und jeden von uns zu stellen, bin ich, wenn ich Christ sein will, bin ich bereit, diesen Preis zu bezahlen? Bist du bereit, diesen Preis zu bezahlen? Wir sind alle eingeladen, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Und das bedeutet, dass wir bestrebt sein sollten, sein Leben nachzuleben, in seinen Fußstapfen zu gehen und unser Leben an ihm und an seinem Vorbild auszurichten. Auch wenn uns das immer wieder an Grenzen führt, wo wir merken, das schaffe ich nicht, trotzdem einfach dranbleiben und weitermachen. Aber Nachfolge hat eben auch einen Preis. Es kann mich Zeit kosten, es kann mich Einsatz kosten, es kann mich Geld kosten, es kann sogar bedeuten, dass ich dadurch vielleicht Nachteile in meinem Leben habe. Und die Frage ist, bin ich bereit, diesen Preis zu bezahlen? Und die Frage, die kannst nur du dir selbst beantworten. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns das Leben so vorgelebt hast, wie du dir das vorstellst, wie du dir das wünschst auch, dass wir in deinen Fußstapfen nachgehen und dieses Leben nachleben versuchen. Herr, du siehst unsere Unzulänglichkeiten und dass uns das oftmals einfach nicht gelingt, aber wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir uns immer weiter darum bemühen, dein Leben wirklich nachzuleben und so wie du uns Leben vorgelebt hast, eben auch nachzumachen. Herr, wir wissen, dass wir das an vielen Stellen nicht schaffen und da möchte ich dich bitten, aber auch, dass du uns vergibst und dass du uns neu hilfst und motivierst, ganz bewusst auf deinen Wegen zu gehen. Aber du hast uns in deinem Wort auch nicht im Unklaren darüber gelassen, dass Nachfolge auch seinen Preis hat. Und es stellt sich für jeden von uns die Frage, ob wir bereit sind, diesen Preis zu bezahlen, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du uns klar machst, dass du es mit der Belohnung mit dem ewigen Leben ernst meinst, aber dass du es genauso ernst meinst auch mit den Kosten, die die Nachfolge mit sich bringt. Und ich möchte dich bitten, Herr Jesus, dass du in unser Herzen und Gewissen hineinsprichst und uns da, wo wir vielleicht nicht bereit sind, diesen Preis zu bezahlen, willig machst und in die Lage versetzt, trotzdem auf deinen Wegen mitzugehen. Herr, du hast jedem, der an dich glaubt, das ewige Leben versprochen, und dieses Versprechen wirst du einhalten. Jedem, der dir glaubt, wird dieses ewige Leben bei dir einmal haben dürfen. Und darum möchten wir dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, dass wir, bis du uns dieses Ziel erreichen lässt, wir ganz bewusst mit aller Ernsthaftigkeit, aber auch mit aller Perspektive dein Leben versuchen nachzuleben. Amen. Wir singen jetzt gemeinsam ein Lied, und welches seht ihr gleich vorne?